Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblingsgegner. Ich sitze hier heute mit dem Simon.
Hallo, und ich mit der Simone.
Hallo. Und, jetzt habe ich gegen die Lampe geschlagen. Und wir haben eine neue spannende Folge für euch mit ein paar Titeln, die wir gespielt haben.
So sieht's aus. Für euch sollte heute vielleicht wieder was dabei sein. Wir haben Deduktion dabei, wir haben kontroverses Thema rund um ein neues, wie kann man das nennen, Rätselspiel, was bei Cosmos erschienen ist, mit True Crime.
Mhm.
Wir haben ein neues kleines Buttonschall-Spiel, was im Kickstarter angekommen ist. Ein neues Simone Luciani-Spiel mit Virginia Gigli hat das rausgebracht. Ein interessanter Engine-Builder.
Mhm.
Und was haben wir jetzt noch vergessen?
Das weiß ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, welche Spiele damit alle gemeint sind.
Das ist gut. Ich glaube, das war's auch.
Ja, sehr gut.
Die letzten Sonnenstrahlen scheinen mir jetzt noch in den Nacken rein. Ich hoffe, ich kriege keinen Sonnenbrand.
Also wie willst du den denn kriegen? Also sitzt da hier drin.
Ja, gut, aber durch die Lichtbrechung funktioniert er weiterhin, ne?
Oder ja, nicht? Aber Fensterglas
schirmt schon ein bisschen
was ab. Ja, schon ein bisschen was ab.
Wie macht ihr das zu Hause? Wir haben echt ein Problem hier mit den Spielen, die vom Sonnenlicht gebleicht werden.
Das
ist wirklich nicht lustig, muss man sagen. Also die Spiele, die jetzt schon seit Jahren in unserer Sammlung sind, sind schon ziemlich ausgeblichen. Und wir haben jetzt auch wirklich ein bisschen umgestellt, die auch ein bisschen lichtgeschützt irgendwie den Raum ein bisschen lichtgeschützter zu machen. Naja, ich weiß nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall haben wir heute ganz tolle verschiedene Titel mit und eins der Titel, ich würde sagen, damit starten wir direkt, ich würde schon fast sagen, ist vielleicht sogar der beste Titel, zumindest der Titel, der uns beiden am besten gefällt, aber es sind heute wirklich auch ein paar coole Titel dabei. Wir starten aber mal mit einem Spiel, was auf einer Comic-Reihe basiert. Und da guckt die Simone so, als hätte sie jetzt gar keine Ahnung, um was es geht, habe ich dich jetzt erwischt.
Schon. Dazu muss man wissen, dass der Simon mir extra ungefähr vor 5 Minuten gesagt hat, über welche Spiele wir heute sprechen, damit ich nicht immer so überrascht bin. Aber irgendwie ist das nicht hängen geblieben.
Ich gucke gerade, es könnte sogar sein, dass es das überhaupt gar nicht ist. Also jetzt bin ich sehr unsicher, ob das überhaupt auf Comics basiert.
Welches meinst du denn jetzt?
Ich meine Corps of Discovery.
Ach so, aber als wir das erste Mal gespielt haben, hast du mir das auch gesagt, das würde auf Comics basieren.
Ja, zumindest ist es vom gleichen Verlag, die ja immer wieder Comicspiele machen, und zwar von Off the Page Games. Die haben auch Mind Management gemacht, da habe ich mir jetzt die Comics gerade gekauft und Harrow County. Und das ist tatsächlich auch ein Comic. Aber bei Corps of Discovery ist das Ganze gar nicht so wichtig. Ich kenne den Comic auch nicht, falls es einen geben sollte. Du kannst ja mal versuchen zu erraten, um was es da gehen soll eigentlich.
Um Entdecker?
Ja.
Ja.
Sehr gut, sehr gut.
Die ein neues Land, einen neuen Kontinent, eine Insel entdecken und da, weiß ich nicht, sich ansiedeln wollen.
Ja, tatsächlich ist es von der Geschichte angesiedelt in die Richtung Lewis und Clark.
Ja, aber das ist ja auch klar, weil es gibt Charakterkarten.
Ja, gut, da habe ich
und Clark.
Ja, du hast trotzdem nicht erwähnt.
Also deswegen bin ich ein bisschen verwirrt, weil das hatte mich damals schon verwirrt.
Tatsächlich ist es aber eine Welt, wo es auch Monster gibt. Also es ist eine Art Fantasy-Welt, die angelehnt ist an diese Lewis und Clark-Geschichte. Und in dem Spiel geht es um kooperative Deduktion. Und das macht dieses Spiel, finde ich, ziemlich cool. Und worum geht es so? Im Grunde genommen versuchen wir, verschiedene Ressourcen zu sammeln, immer wieder Aufgaben des Tages zu erfüllen und die große Aufgabe des Spiels zu erfüllen. Das ist in dem einen Set, es gibt insgesamt 2, ist das zum Beispiel, dass wir Monster besiegen müssen. 3 Stück.
Genau.
Dafür müssen wir die Monster aber zuerst aufgedeckt haben. Die sind nämlich auch irgendwo in dieser Karte versteckt. Und dann müssen wir aber danach auch noch sogenannte, wie nennt man das, Force? So
Ja, und da kriegen wir quasi raus, wie wir die Monster killen können.
Genau. Und das Ganze ist in so einem, wie soll man das sagen, in so einem Matrizenfeld.
Ja, es ist, so eine Karte mit Raster quasi und ja. Die Felder sind alle zugedeckt. Also man hat da wirklich so kleine Pub-Token drauf liegen, dass man nicht sieht, was auf der Karte ist. Und wenn man dran ist, deckt man eigentlich, man deckt einfach einen Token auf. Also man entfernt die Abdeckung und schaut, was drunter liegt.
Angrenzend an ein Token, das wir schon aufgedeckt hatten.
Genau, das heißt, wir bewegen uns immer weiter unseren erkundeten Weg entlang und es gibt natürlich Regeln. Das heißt, wie die Sachen angeordnet sind auf der Karte. Wenn wir zum Beispiel ein Wasser finden, dann wissen wir, dass daran angrenzend ein Holz liegt. Wenn wir eine Beere finden, wissen wir, dass irgendwo diagonal angrenzend daran ein Tipi ist. Und beim Tipi wissen wir, dass irgendwo drumrum ein Schädel ist. Und bei dem Schädel finden wir dann zum Beispiel die Monster.
Genau.
Und so müssen wir uns so ein bisschen erschließen, wo sind denn jetzt die Ressourcen, die wir jetzt unbedingt ganz dringend brauchen, um unsere aktuelle Aufgabe zu erfüllen? Denn für die Aufgaben haben wir nicht unbegrenzt Zeit. Die Token, die wir aufdecken, sind quasi auch der Zeitfortschritt für die Aufgabe.
Mhm.
Das heißt, wir haben für eine Aufgabe zum Beispiel nur 3 Züge Zeit und müssen dann nach den 3 Zügen beispielsweise ein Holz, ein Stein und ein Wasser abgeben können. Wenn wir das nicht können, müssen wir meistens super viel Wasser abgeben. Und
oder
wenn wir kriegen
eine richtig heftige Strafe. Ne?
Genau, und wenn wir kein Wasser mehr haben, haben wir verloren. Wenn wir am Ende des Tages keine Nahrung haben, haben wir verloren.
Wenn wir die Aufgabe nicht erfüllt bekommen, weil wir die Ressourcen nicht gefunden haben, beziehungsweise die Minotauren.
Bevor das Deck leer
haben.
Ist mit den Aufgaben.
Genau.
Ja.
Also das Interessante ist, es wurde ja auch so, oder so wie ich das erstmal verstanden hatte, war, okay, das klingt ein bisschen wie Minesweeper. Jetzt habe ich Minesweeper nie gespielt, sondern bei mir sah das Spielen von Minesweeper so aus, ich habe irgendwo hingeklickt und irgendwann kam die Bombe mal kaputt. Ich glaube,
also
du bist da schon mehr im Game drin gewesen.
Ja, also so habe ich früher Minesweeper auch
ja,
gespielt.
Mit 8 Jahren oder so,
ja,
Windows 98.
Ja, mit 8 Jahren hat man immer diese Windows 98 Spiele ja. gespielt und bei Minesweeper immer irgendwo hingeklickt, weil man nichts gecheckt hat und es dann nie wieder gespielt.
Ja, genau. Aber ich dachte
auch früher bei Minesweeper wirklich, dass man einfach nur Glück haben muss und alles. Nee.
Es ist auch blöd, gibt es da überhaupt eine Anleitung für?
Bestimmt.
Ne?
Also Minesweeper ist eigentlich super easy von den Regeln her, wenn du es mal verstanden hast. Aber es ist halt ein absolutes Logik-Deduktionsspiel. Mhm. Aber es gibt natürlich viel bessere.
Ja, klar.
Ja.
Wirf mal ein.
Tametsi. Gibt's bei Steam. Das ist super.
Das ist das, was du immer gespielt hast.
Ja,
ne?
Und das spiele ich immer wieder. Das ist Minesweeper-artig, aber viel, viel besser.
Vielleicht muss ich das auch mal
ausprobieren. Das ist das Beste. Und Hexels.
Mhm.
Das ist so mit Hexagon-Feldern quasi. Das ist leichter. Tametsi ist viel schwerer.
Okay,
das ist richtig fordernd.
Dann fange ich vielleicht immer Textsets an. Aber jetzt sind wir wieder beim Spiel. Würdest du sagen, das passt schon, dass man sagt, okay, das hat was mit Minesweeper zu tun?
Nee, finde ich nicht. Also mich nicht. Weil bei Minesweeper und bei diesen ganzen Spielen hast du ja quasi eine Angabe. Da hast du ja zum Beispiel ein Feld, da steht eine 3 drin.
Mhm.
Und das heißt, es sind angrenzend zu diesem Feld 3 Minen.
Mhm.
Und die musst du dann halt irgendwie finden.
Ja.
Und dadurch, dass du dann weißt, okay, hier sind 3 angrenzend, hier sind 2 angrenzend, so kriegst du ja raus, wie viele Minen an welcher Stelle sein müssen.
Mhm.
Und ich finde, das lässt sich nicht so gut vergleichen mit dem Spiel.
Ja, aber was mir jetzt aufgefallen ist, ist einerseits, du hast eben dieses Raster, wo auch dir die Sachen, die da drunter sind, die man erkundet, Informationen darüber geben, was angrenzend ist. Also ich finde, es ist nicht Minesweeper, aber ich finde, von der Deduktionsrichtung geht es in eine ähnliche Richtung.
Vielleicht, aber da kommt auch direkt der Punkt, der mich am meisten stört bei dem Spiel. Es ist trotzdem super viel Glück dabei.
Findest du?
Und ich finde, bei dem Spiel ist super viel dabei,
nicht.
Was man nicht deduzieren kann, sondern wo man einfach sagt, okay, ja, keine Ahnung, was hier sein kann. Wir decken einfach mal auf.
Ja, ich würde
ich finde, bei Minesweeper, bei den anderen, hast du bis zu einem gewissen Punkt mit sehr viel Nachdenken und Schlussfolgern und Ausschließen kommst du auf die richtige Lösung. Mhm. Und ich finde, das kannst du bei dem Spiel nicht.
Also, das stimmt.
Das kannst du nur bis zu einem gewissen Grad, dass du jetzt zum Beispiel ein Holz aufdeckst und weißt, okay, irgendwie nebendran muss ein Wasser sein.
Ja.
Aber du kriegst nicht so viele Informationen, dass du wüsstest oder immer wüsstest, okay, genau an diesem Feld ist das Wasser.
Aber es passiert in dem Spiel.
Es passiert,
und auch
aber
häufiger.
Nur, indem du super, super, super viele andere Informationen kriegst.
Und ja, super, also ich glaube, man
und
muss
alles ausschließen. Das denke stört mal die, mich so ein bisschen.
Ja, ich glaube, die Erwartungshaltung, dass das ein reines Deduktionsspiel ist, die muss man, glaube ich, wegwerfen. Ich glaube, das ist, es würde, glaube ich, auch nicht als reines Deduktionsspiel funktionieren, weil dann wüsstest du ja immer, wo was ist. Das macht ja dann auch keinen Sinn.
Ja, ich weiß, das ist ja das Problem. Aber irgendwie mag ich das lieber, wenn man dann alles rausfinden kann mit viel Nachdenken.
Also man muss sagen, es ist ein gewisser Glücksfaktor dabei, weil man nicht immer sicher sein kann, was wo ist. Man bekommt aber, finde ich, zumindest genug Informationen, wo man als nächstes nach etwas suchen sollte. Also man könnte es auch thematisch vergleichen mit, wir haben eine Ahnung, in welcher Richtung uns jetzt vielleicht die nächste Wasserstelle vielleicht begegnen könnte oder der nächste Sumpf, aber wir wissen es nicht genau.
Aber also für die absoluten Kenner, es ist so nach dem Motto, das Moos am Stein zeigt immer Richtung Zivilisation. Das ist die Art von Deduktion.
Ich weiß nicht. Also ich stimme dir zu, dass das keine pure Deduktion ist. Aber, also jetzt nicht wie jetzt ein Planet X oder ein Orapa Mine oder
ja, genau.
Sonstiges.
Und das ist dann halt, das mag ich dann halt ein bisschen lieber, wenn es nochmal so ein bisschen härtere Deduktion ist, sage ich mal.
Gehen wir von dem Deduktionsaspekt weg und sagen und betrachten das Spiel als Gesamtes. Bezeichnen es jetzt nicht in einem Genre. Es gibt ja bei Filmen häufig auch so eine Genrewertung. Da würde wahrscheinlich jetzt bei dir Corpse of Discovery eher eine mäßige Genrewertung bekommen, weil du was anderes erwartet hast.
Mhm.
Was ist denn jetzt das Coole an dem Spiel? Oder gibt es überhaupt Sachen, die dir gefallen? Weil wir haben es ja jetzt einige Male gespielt und ich muss sagen, mir gefällt das Spiel tatsächlich richtig gut.
Ja, ich finde das Spiel ist interessant. Also es hat ein interessantes Konzept, dass wir quasi immer gezwungen sind, Aufgaben zu erfüllen und die dafür nötigen Ressourcen aufzudecken und zu suchen. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Ich finde, manchmal ist es ein bisschen knapp bemessen,
ja, aber wir
dass man dann
jetzt,
für viele Aufgaben nur zwei Züge Zeit hat zum Beispiel. Und da muss man dann doch auch manchmal so ein bisschen abwägen, fokussiere ich mich jetzt darauf, diese Aufgabe zu erfüllen und versuche jetzt unbedingt noch eine Liane zu finden, obwohl ich keine Ahnung habe, wo die ist. Oder nehme ich es dann doch lieber in Kauf, dass ich ein bisschen mehr Wasser verliere und versuche dann aber dafür die nächste Aufgabe schon mal vorzubereiten. Und ich finde, das an sich ist eigentlich ein ganz cooles Spiel.
Ja, also ich finde gerade diese Motivation, die man im Spiel hat, finde ich total spannend, weil das Spiel hat eine extrem starke Spannungskurve. Du bist die ganze Zeit eigentlich bis zum Schluss unter Druck. Du musst abliefern. Wenn du das nicht tust, ist es eine Gratwanderung. Du musst eigentlich wissen, was machst du so als nächstes, was machst du so in den Zeiten an dem Tag, was hast du so zu tun, was kannst du aber auch realistisch vielleicht gar nicht erledigen. Na, es gab bisher keine Partie, wo wir jede Aufgabe an einem Tag erfüllen konnten.
Genau, man muss immer Prioritäten setzen. Und was ich eigentlich auch ganz cool finde, ist, wenn man dann mal deduziert hat, was unter einem Feld ist, dann ist es auch meistens gar nicht mal so dämlich, sich das einfach aufzusparen. Und da gibt es so lauter Token, die man sich drauflegen kann noch, mit Fragezeichen oder so, damit man sich das markieren kann. Und das ist meistens hilfreich. Dann weiß man nämlich, falls wir in Bedrängnis kommen, da hinten liegt noch ein Wasser, das wir aufdecken können.
Genauso helfen tun uns auch die Charakterkarten oder die Ausrüstungskarten, die wir am Anfang des Spiels bekommen und die wir immer am Tag einsetzen können. Damit können wir vielleicht mal eine Ressource, die wir sammeln, verdoppeln. Oder wir können, wenn wir richtig raten, was unter dem Feld ist, vielleicht einen Zeitstein wieder zurückwerfen, beziehungsweise den nicht ausgeben. Das Interessante ist, dass die meisten Effekte aber dann passieren, bevor man etwas aufdeckt. Das heißt, auch da ist wieder das richtige Timing gefragt, wie bei diesem Spiel sowieso sehr, sehr häufig. Du musst immer genau wissen, was wollen wir in den nächsten 2, 3 Zügen erreichen.
Genau, und ich wollte noch dazu sagen, wir haben es leider bisher eigentlich noch gar nicht richtig gespielt, weil wir die Punkte am Ende gar nicht getrackt haben. Man trackt eigentlich die Punkte immer. Man hat das Challenge-Deck mit den Aufgaben und eigentlich zählt man, wie viele Aufgaben denn noch übrig sind.
Ah,
damit
okay.
man quasi so ein bisschen zeitlich tracken kann, wie schnell haben wir denn unser Ziel erfüllt. Und das haben wir bisher tatsächlich noch gar nicht gemacht. Das sollten wir mal machen. Weil bisher haben wir es ja eigentlich immer hinbekommen und dann könnte man halt gucken, war man jetzt heute sehr gut oder sehr schlecht. Wir haben es nämlich auch einmal mit den allerletzten Karten erst hinbekommen.
Ja, also ich finde generell ist das Faszinierende an dem Spiel, dass du das Gefühl hast, dass du jede Partie verlieren kannst. Also das ist kein Spiel, was du easy gewinnst.
Gewinnst.
aber du tust es dann, oder wir tun es dann trotzdem auf den letzten Drücker. Heute war es ein bisschen weniger knapp.
Ja, heute war gut.
Hatten wir gut gemacht. So, aber die Partien vorher waren doch recht knifflig.
Ja.
Und ich finde den Schwierigkeitsgrad ziemlich gut. Jetzt für alle Leute, die sagen, ich muss immer erst 3-mal verlieren in Koop spielen, bevor ich irgendwie Spaß habe.
Gibt's
oder das Spiel
denn?
Gut ist? Ja, gibt's. Grüße. Aber dazu gehören wir ja nicht. Wir wollen eine Herausforderung haben.
Aber wir wollen auch schon gern gewinnen.
Aber für mich zählt es nicht zu einem guten Merkmal eines Koop-Spiels, dass ich es erstmal die ganze Zeit verlieren muss, bis ich es geknackt habe.
Nee, das frustriert mich ja dann auch eher und dich auch.
Und jetzt müssen wir zu einem Punkt kommen, der halt auch noch schlecht ist, wenn man verliert. Deshalb ist die Motivation umso größer, dass man gewinnt.
Ja.
Nämlich ist es so, dass wir quasi begrenzt Level haben. Wir haben insgesamt ganz viele von diesen doppelseitigen Plänen, die wir dann eben in dieses Double Sideboard da reinschieben können, um quasi ein Spiel vorzubereiten, aber wo die ganzen aufgedruckten Sachen drauf sind, die wir deduzieren müssen. Aber die sind ja begrenzt. Also wir haben nicht unendlich viele davon. Und wenn wir eine Partie verlieren, dann haben wir ja schon so viele Informationen, dass es beim nächsten Mal überhaupt gar keinen Spaß macht, die gleiche Map nochmal zu spielen.
Ja, man kann das, also je nachdem, wie gut oder schlecht man ist, wenn man super schlecht ist, dann kann man das ja auch sehen, als man kriegt so ein bisschen so eine Art Vorsprung für die nächste Partie. Aber der Witz ist halt ein bisschen raus, wenn man die Karte dann schon zum Großteil kennt.
Und da hast du ja auch die berechtigte Frage gestellt, ja, wie ist das denn jetzt? Das ist ja total endlich. Wir haben überhaupt gar nicht unendlich mögliche Kombinationen. Und da habe ich dir aber auch gesagt, wenn du das jetzt in einem halben Jahr nochmal rausholen wirst, nach den 20 Partien, die wahrscheinlich das Spiel jetzt bieten wird, so ohne Probleme, kannst du dich safe schon nicht mehr an die erste Map erinnern. Und von daher denke ich, ist das gar nicht so ein Riesenproblem. Ich finde trotzdem, es hätten durchaus ein paar mehr Pläne reingekonnt. Gerade wenn ich mir überlege, dass da ja, ich sag mal, jetzt nicht so viel drauf ist. Also das hätte man sicherlich noch ein bisschen mehr randomisieren können, hätte man noch mal doppelte Anzahl reintun können
und vielleicht,
bei dem Preis.
Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr an unterschiedlichen Aufgaben. Also
es gibt
zwei Chapter. Im ersten Chapter ist das mit denen, dass man 3 Monster töten muss. Im zweiten Chapter, das haben wir noch nicht gespielt. Da muss man, glaube ich, bestimmte Sachen finden oder so.
Da geht es auf jeden Fall nochmal ins Eingemachte. Das sieht sehr kompliziert aus.
Ja, aber das finde ich halt so ein bisschen schade, dass wir jetzt quasi 10 Maps lang immer nur das gleiche Ziel haben.
Ja, ich finde auch die Aufgabenkarten für die Tage, die wiederholen sich auch schon nach 5 Partien jetzt auch schon einige Male. Auch da hätten einfach ein paar mehr Karten noch reingekonnt. Das sind so die Punkte, die mir da negativ auffallen. Ansonsten finde ich die Optik total gut. Also ich finde, das ist ein Spiel, was auch optisch sehr klar ist und trotzdem irgendwie ganz cool aussieht.
Ja.
Es erinnert so ein bisschen an Robinson Crusoe, finde ich, von der Art dieser Aufgabenkarten, dieses Board da mit den Ressourcen drauf und so.
Ja, ich finde auch an sich haben die das dann trotzdem ganz gut gelöst mit der Karte, dass man dann, wie man die abdeckt und dass man da diese Token immer entfernt. Das finde ich ist eigentlich ganz gut gemacht.
Das kannst du eigentlich nicht besser lösen, weil du ja diese Double-Tokens hast, die du da eigentlich ja nur drauflegst, aber die durch diese, wie nennt man das denn hier, nicht Double Layer, ja doch, sie sind Double Layer, dass sie halt nicht mehr verrutschen. Also ich finde, die Umsetzung, wie sie es geschafft haben, das zu drucken und zu produzieren, finde ich richtig gut. Das hat mich schon beeindruckt. Ich finde auch die Spielübersicht sehr gut, weil es gibt nichts Schlimmeres in so einem Logikspiel. Klar, mit ein bisschen Glück auch dabei, wo man dann nachher die ganze Zeit überlegen muss, was war jetzt eigentlich die Regel für das Holz? Was war da denn jetzt noch daneben? Das sieht man alles auf einen Blick. Und das ist auch richtig gut gemacht.
Ja, finde ich auch.
Und ich finde, wir haben auch eine Lernkurve gehabt. Bisher. Würde ich sagen. Deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das alles jetzt nur Glück ist und so.
Nein, es ist ja auch nicht alles nur Glück.
Aber es ist gerade am Anfang, finde ich, ist es ein bisschen mehr Glück als gegen Ende. Gegen Ende hast du ja sehr viele Informationen.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem für meinen Geschmack noch ein bisschen zu offen.
Mhm. Ja, okay. Also ich wäre tatsächlich jetzt nach den Partien, die wir gespielt haben, schon so weit, dass ich sagen würde, ich finde das ein richtig gutes Spiel. Also ich war sehr überrascht davon, wie gut es mir gefallen hat. Und es könnte eins dieser Deduktionsspiele sein, die mir mehr gefallen als dir.
Ja, das kann gut sein.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, würdest du sagen, trotzdem empfehlen? Ja, nein?
Ja, doch. Also wenn das für einen interessant klang, ich finde, das muss jetzt nicht jeder haben. Aber
das stimmt. Aber es ist sehr, ich finde, es ist sehr unique und einzigartig. Also es ist mal wieder was Frisches. Ich kenne kein Spiel, was so ist.
Ja, das stimmt.
Und das finde ich ziemlich cool.
Vor allem eigentlich an sich auch mal das gemeinsame Deduzieren ist eigentlich ganz cool.
Ja, gut. Ich würde sagen, das kann man sehr gut auch solo spielen, weil man spricht sich ja untereinander nur ab und es hat für mich auch nicht die Koop-Erfahrung wie jetzt ein Shipwreck Arcana.
Ja, aber trotzdem finde ich, gibt es zu wenig Spiele, die kooperativ Deduktion sind und dann finde ich das doch ganz, ganz nett.
Ja, und man kommt ja doch dann ins Gespräch. Ne? Also ich würde sagen, wahrscheinlich mit mehr als zwei Leuten willst du es nicht spielen, wahrscheinlich. Ne?
Das ist aber gut, dass wir mal ins Gespräch kommen dank so einem Spiel.
Nee, aber auch im Spiel, es ist jetzt nicht so ein typisches, okay, ich mache jetzt sofort das, sondern man überlegt gemeinsam.
Genau, man plant gemeinsam.
Das finde ich ganz cool.
Ja.
Okay, kommen wir zum nächsten Spiel und das war ein Kickstarter, der mal wieder bei mir angekommen ist, wo ich dachte, was ist das denn? Beziehungsweise ich wusste, was es ist, aber ich wusste nicht, was mich erwartet. Denn es war ein Blind-Kickstarter-Kauf, würde ich sagen.
Ein Blind-Kickstarter-Kauf?
Ja, ich wusste nicht viel von dem Spiel.
Und dann hast du es gebackt.
Ja, und zwar warum? Die Autoren Simone Luciani und Virginia Gigli, die ja auch unter anderem das wunderbare Grand Austria Hotel gemacht haben und für viele weitere tolle Titel verantwortlich sind. Zum Beispiel das Coimbra hat der Virginia Gigli gemacht. Das magst du immer noch nicht.
Ich wollte gerade sagen, also du erwähnst das so als
Golem. Also das ist ein Designer-Team, das ist wirklich, würde ich sagen, gehört so zu der Oberliga.
Gehört so zu deinen.
Nee, aber es gehört auch generell so zu den, ich würde sagen, wenn die ein Spiel rausbringen, ist das sehr heiß erwartet. Und Etherstone ist ein Spiel, was mal was ganz anderes ist von denen.
Ich wollte gerade sagen, ich hab gerade schon wieder überlegt, welches von denen, die wir jetzt besprechen, ist denn von denen?
Ja.
Und dann dachte ich Etherstone und dann dachte ich, nee, irgendwie, das ist ja gar nicht so wie die anderen.
Genau, und das Interessante ist, es ist wirklich nicht so, dass man jetzt sagen würde, boah, okay, krass, das hätte ich jetzt von denen erwartet. Aber in meinen Augen haben sie trotzdem ein richtig tolles Spiel gemacht. Das Erste, was bei dem Spiel auffällt, ist sicherlich die Optik. Also ich habe es jetzt ja auch mal im Discord dann gepostet, dass wir es gespielt haben. Und es kam selten so viel Nachfragen zu einem Spiel aufgrund dieser Optik wie bei diesem Spiel. Das war so, okay, das sieht interessant aus, was ist das denn?
Mhm.
Und definitiv hat Paolo Voto, der auch für Darwin's Journey zum Beispiel schon das Design gemacht hat, da einen sehr guten Job gemacht. Wie kann man die Kartenart beschreiben? Es sieht schon sehr künstlerisch artifiziell aus.
Es ist sehr unique, auf jeden Fall.
Und es ist so ein, wie soll man das sagen, dystopisches Setting oder?
Ja, ich glaube, wir spielen Anführer.
Ne? Aber im Weltall irgendwie, ne? Und da war irgendwas, wurde vom Stein gefressen.
Ja.
Oder irgendwer hat einen Stein gefressen, egal. Also ihr merkt das Thema völlig egal.
Story-Thema schwierig.
Ja, vor allen Dingen, das Ding ist ja, wenn man das Spiel jetzt ein paar Mal gespielt hat und sich nicht mal an die Story erinnern kann, sagt das ja auch etwas aus, wie eng das Thema mit der Mechanik verknüpft ist und das ist nicht
sonderlich. Ja, aber das ist ehrlich gesagt auch meistens bei diesen kleineren Titeln doch so.
Ja,
oder?
Überhaupt gar kein Vorwurf. Ich finde das auch trotzdem ein super Spiel.
Wenn ich jetzt so überlege, jedes Mal, wenn wir hier irgendwie sagen, ja, worum geht's? Und dann überlegen, warte mal, worum geht's denn überhaupt bei diesen kleinen Spielen? Also wir haben ja jedes Mal keine Ahnung.
Es ist ein Drafting- und Engine-Building-Spiel. Willst du es genauer erklären, was wir am Anfang und in der Mitte des Spiels tun?
Boah, das ist schwierig. Das Spiel geht eigentlich erstmal damit los, dass wir eben unsere Kartenhand draften. Und genau. Wie viele Karten gibt es denn da insgesamt?
Einige.
Das sind bestimmt, weiß ich nicht, das ist ein Riesenstapel Karten.
Ja.
Aus dem kriegen wir jeder 7 Karten auf die Hand und wählen dann eine Karte aus und tauschen. Also wir draften dann immer eine Karte, bis wir 7 haben.
An die 100 sind es.
Okay. Das heißt, in einem Spiel sind dann auch nur diese 14 gedrafteten Karten im Spiel vorhanden.
Und man kennt sie ja meistens auch schon, zumindest wenn man zu zweit spielt, ist das ja beim Drafting so, du wählst ja nur eine Karte aus, dann kriegt der andere wieder die Karten. Das heißt, du weißt bis auf eine Karte eigentlich auch alles, was der Gegner theoretisch auf der Hand hat.
Okay, aber das muss ich sagen, habe ich mir ehrlich gesagt
noch nie
gemerkt.
Ich auch nicht. Es war mir auch immer wichtiger, auf meine Handkarten zu achten und die nicht zu vergessen.
Und wir haben jeder noch einen Anführer, der eine Fähigkeit hat, den wir uns auswählen. Und dann geht's im Spiel eigentlich darum, dass wir unsere Karten ausgespielt bekommen. Die haben verschiedene Kosten an verschiedenen Steinen. Wir können in unserem Zug uns diese Edelsteine oder was das auch ist, in verschiedenen Farben holen. Dadurch kann es sein, dass wir Effekte von bereits ausgespielten Karten aktivieren. Wir wählen nämlich Würfel aus. Wenn wir einen roten Würfel wählen, werden eventuell rote Effekte aktiviert. Wenn wir eine 3 wählen, werden Effekte, die ja mit einer 3 aktiviert werden, aktiviert. Und dann können wir in späteren Zügen, können wir Karten ausspielen. Wir können, wenn das Angreifer sind, die tabben, um damit in der Auslage in der Mitte Karten anzugreifen und dadurch wieder Belohnungen zu bekommen und Siegpunkte am Ende des Spiels. Und versuchen eben mit unseren 7 Karten und unserem Anführer ja so eine Art Synergie aufzubauen.
Ja.
Dass wir zum Beispiel, wenn wir eine bestimmte Karte ausspielen, wieder unsere Angreifer aktivieren dürfen. Oder wenn wir schon 2 Rituale haben, dass wir dann, was weiß ich, 3 Leben heilen oder so. Und versuchen eben bis zum Ende des Spiels die meisten Punkte zu sammeln. Oder am Ende des Spiels die meisten Punkte zu sammeln. Aber es ist sehr schwer zu beschreiben, dieses Spiel.
Ich finde das gar nicht, also du hast das ganz gut gemacht. Ich finde, dass es gibt so 3 Schlagworte, die ich dem Spiel erstmal zuordnen würde. Das eine ist, es ist super schnell vorbei. Also man denkt so, okay, jetzt baue ich mir richtig was auf und es ist eigentlich relativ zügig vorbei. Das Spiel endet auf verschiedene Art und Weisen. Entweder sind zu viele Gegner besiegt worden oder
jemand hat alle seine 7 Karten ausgespielt.
Oder jemand hat alle 7 Karten ausgespielt oder die abgezählten Siegpunkte, die man während des Spiels bekommen kann, sind leer. Das heißt, es gibt 3 Bedingungen, wie das Spiel enden kann und es geht richtig schnell, sodass man teilweise selber vergisst, dass man jetzt ja eigentlich das Spielende damit auslöst. Das hatten wir in der ersten Partie direkt. Und das finde ich schon mal sehr faszinierend. Das zweite wäre interessante Kombos.
Mhm,
also richtig interessante. Vor allen Dingen, weil es so viele Synergien zwischen den Karten gibt, das merkt man dann immer erst, wenn man ja eine Kartenhand aus 7 Karten hat und sich ja schon ein bisschen was überlegt hat. Und man kann so viel machen. Man kann sagen, ich gehe heute, in der letzten Partie habe ich nur 3 Karten ausgespielt und habe die komplett ausgenutzt. So, das war meine Engine. In der allerersten Partie habe ich Karten gehabt, die ich immer wieder auf die Hand zurückbekommen habe.
Ja.
Das war super stark. Und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die interagieren alle so gut, sodass ich denke, jedes Mal kriege ich eine coole Kombo hin. Und ich weiß das am Anfang gar nicht, ob das diese Partie wieder so möglich ist. Bisher hat es gut geklappt.
Und vor allem haben wir auch erst einen kleinen Teil von diesen ganzen Karten gesehen und auch von den Anführern. Also wir haben noch nicht alle Karten gesehen. Und da stecken so viele Ideen drin und so viele Möglichkeiten. wir diese Karten zusammenspielen können. Und das finde ich ganz interessant.
Super interessant. Und den letzten Punkt, den ich sagen würde, wäre wirklich der Umfang. Das ist gigantisch. Ja. Also das ist ein Spiel, wo ich sagen würde, okay, du siehst ein paar Karten und wenn du die in der nächsten Partie aber mit anderen Karten kombinierst, ergeben die nochmal einen ganz anderen Sinn. Na, also du musst eigentlich immer aus dem, was du in dieser Partie nur hast, und das sind ja begrenzt viele Karten, musst du dir eine coole Kombo zusammenbauen. Das hat bisher, glaube ich, bei uns beiden sogar erstaunlich gut funktioniert, auch wenn ich bisher, glaube ich, häufiger gewonnen habe. Aber
das kann durchaus sein.
Ja, ich finde, dieses Würfelauswahlsegment ist gar nicht so wichtig. Also wenn ihr sagt, oh ja, Würfelauswahlmechanismus, Dice-Drafting, würde ich sagen, das ist kein Dice-Drafting-Spiel. Klar?
Nee, überhaupt nicht. Das steht überhaupt nicht im Mittelpunkt.
Überhaupt nicht. Aber das finde ich tatsächlich sogar erfrischend. Also ich finde cool, dass man diese Möglichkeit hat, durch eine Wahrscheinlichkeit manche Engines zu aktivieren. Oder dass man sich auf gewisse Kristallsorten irgendwie mehr spezialisiert. Aber im Grunde genommen ist das ein minimalistisches Engine-Building-Spiel, bei dem du einfach dir überlegen musst, was passt am besten zusammen.
Genau, und selbst wenn die Karten nicht perfekt zusammenpassen, dass man dann trotzdem eine Reihenfolge findet, in der die Karten dann doch irgendwie gemeinsam Sinn ergeben.
Ja, und bisher hat das ja immer geklappt. Es ist super interessant, dass eben, oder es ist super wichtig, in diesem Spiel zählt einfach fast jeder Zug. Also du musst am Anfang, wenn du deine Hand hast, musst du dir überlegen, welche Karte spiele ich als erstes, welche als zweites, welche als drittes vielleicht. Oder habe ich überhaupt Bock, überhaupt zwei, drei Karten zu spielen? Mhm. Und worauf konzentriere ich mich? Das heißt, das ist kein Spiel, wo man jetzt mit völligem Bauchgefühl rangeht mit diesen sieben Karten, sondern nee, du musst schon einen Plan haben. Was möchtest du dieses Mal erreichen? Das finde ich ziemlich gut und einzigartig gut umgesetzt. Das ist dieses, was mache ich jetzt heute aus dieser Partie? Und beim letzten Mal war es, oder bei jeder Partie habe ich auch schon den Anführer, den man ja bekommt, schon vor dem Draften, kriegt man ja zwei Anführer und kann nach dem Drafting eins von den beiden auswählen, habe ich schon die Taktik daran auch ein bisschen angepasst. Und ich habe letztes Mal gesagt, komm, jetzt gehe ich voll auf Angriff, weil ich hatte einen, der hat dich dafür belohnt, dass du gestorben bist. Wenn du alle Lebenspunkte verloren hast durch Kämpfe, dann wirst du quasi wiederbelebt, hast aber quasi Minuspunkte.
Genau,
aber
du kriegst sieben Minuspunkte am Spielende.
Und ich dachte, okay, ich muss jetzt voll auf diese Kombinationsmöglichkeit gehen. Und es hat tatsächlich nicht mal so gut geklappt, wie ich gedacht habe mit den anderen Karten, weil da eine andere Taktik tatsächlich, während ich es ausprobiert habe, besser funktioniert hat. Und das fand ich total spannend. Also für mich ist Etherstone wirklich so ein Teil, wo ich sage, 20, 30 Minuten, gerade zu zweit super runtergespielt. Wie es zu viert ist, weiß ich nicht. Ich denke, das geht auch sehr gut als Absacker. Wird man wahrscheinlich auch in unter einer Stunde spielen können. Auf der Packung steht 30 bis 60 Minuten. Finde ich sehr interessant. Also
interessant finde ich es auch.
Kann ich empfehlen.
Ich weiß nicht, wie lange die Motivation bei mir reicht. Mhm. Ich finde es vom Grundprinzip interessant, aber im Spiel nicht so krass spannend wie du. Mhm. Dementsprechend, wie gesagt, weiß ich nicht, wie lange sich da meine Motivation für hält. Also ich finde, es ist kein schlechtes Spiel, aber es gibt mir auch nicht so viel.
Aber am Spielumfang wird es nicht scheitern.
Nee, am Spielumfang wird es nicht scheitern. Eher dann doch vielleicht am Spielgefühl an sich.
Ja, die Frage ist ja auch, womit kann man das am ehesten vergleichen? Mir fiel sofort irgendwie das Res Arcana ein. Das haben wir aber so lange her, dass wir das gespielt haben.
Und das haben wir auch nur ein- oder zweimal gespielt,
ja,
glaube ich.
Aber es geht halt auch in diese Richtung, aus wenig Karten viel zu machen und gute Kombinationsmöglichkeiten zu finden. Engine Building in Reinform schon fast. Ich fand gerade das mit dem Drafting sehr spannend, weil man ja auch dann aktiv für seine Strategie irgendwie was tun kann. Du hast nicht irgendwie wenig in der Hand, sondern du hast wirklich alles in der Hand in diesem Spiel gefühlt.
Mhm.
Du weißt ja auch nach einer Drafting-Phase auch, was überhaupt im Spiel ist zu zweit. Gut, im Spiel
Klar.
zu dritt, viert hast du ein bisschen weniger Einfluss wahrscheinlich. Aber ja, ich finde es super. Gut, gehen wir weiter ins nächste
ja.
Spiel.
Und gehen wir zum Diskussionsspiel?
Nee, noch nicht.
Noch nicht, okay.
Noch nicht. Wir gehen erstmal weiter zu einem Spiel, was plötzlich in meiner Post lag. Wie zieht sich das hier heute durch? Kickstarter.
Also irgendwie lag viel plötzlich in der Post.
Das ist
die
sowas
Tage.
Von interessant. Das ist bei Kickstartern ja auch so ein Ding, dass du irgendwie ein halbes Jahr mal nichts bekommst. Und plötzlich kommen dann 3, 4 auf einmal. So war es ja diese Woche auch irgendwie gefühlt. Da kamen jetzt diverse Sachen an. Über das eine Spiel wollen wir überhaupt gar nicht sprechen, weil das hat uns heute so geärgert. Das war so ein schlechtes Spiel.
Gar nicht? Oder,
nee, da werden
oder
wir nicht
sagen
drüber
wir
reden.
Zumindest den Namen?
Nee, möchte da wirklich... Nee.
Na gut,
also wir reden ja über Spiele nur, wenn wir sie 2, 3 Mal mindestens gespielt haben. In dem Fall von dem Spiel kann ich nur sagen, nein. Also da könntet ihr uns jetzt auch ein 20 oder so in die Hand drücken, dann würde
also
ich nicht spielen.
Also ich wollte das Spiel eigentlich auch abbrechen und gegen Ende habe ich dann auch gesagt, ich sabotiere das jetzt, damit es schneller
aber
vorbei ist.
Aber es hat nicht
ist.
Geklappt, ich habe vorher das Spiel gewonnen.
Genau, als ich beschlossen hatte, ich werde es jetzt sabotieren, da hast du mich dann endlich geschlagen.
Ja, aber kommen wir lieber zu einem guten oder einem besseren Spiel. Und zwar gab es mal wieder ein Buttonschall-Spiel. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe bei den Buttonschall-Spielen selten bei den Kickstartern mitgemacht, weil eben da die Versandkosten und der Zoll da eben mal noch draufkommen. Und bei so kleinen Spielen lohnt sich das? Ich weiß nicht. Gerade wenn Frosted Games das ja vielleicht auch auf Deutsch
bringt. Genau, ich wollte gerade sagen, du hast sie ja auch immer bekommen dann eigentlich.
Ja, nee, alle
nicht.
Also es gibt sehr, sehr viele von diesen Buttonschall-Spielen. Die bringen sehr, sehr viele Spiele raus. Und der Catch von diesem Spiel ist ja immer, das sind nur 18 Karten. Also es sind immer Spieldesigns, die mit 18 Karten funktionieren. Was immer ein Hit or Miss ist, würde ich sagen. Also es gibt einige Buttonschall-Spiele, die ich richtig gut finde, wie die Schmatzinsel zum Beispiel. Die finde ich grandios. Oder auch das Revolver Noir finde ich immer noch ein fantastisches Spiel. Aber egal, es gibt genügend, die wir hier erwähnen könnten. Aber was wir jetzt gespielt hatten, ist Dionysia. Erstmal ein interessanter Name. Wir versuchen, den Favor of the God Dionysus im antiken Athen quasi uns zu bekommen. Ist auch völlig egal.
Story ist mal wieder völlig egal.
Aber das ist ja auch normal bei so einem 18-Karten-Kartenspiel. Das Interessante ist, oder weswegen ich es gebackt habe, war, dass es ein 2-Personen-Drafting-Spiel ist. Ich finde 2-Personen-Drafting immer interessant. Vor allen Dingen, weil es häufig auch dann doch gut funktioniert, wie wir auch gerade in Etherstone schon gehört hatten. Und in Dionysia ist es ein reines 2-Personen-Spiel, bei dem wir versuchen, mal wieder ein 3x3-Raster.
Genau.
Interessant, wieso schon wieder?
Wenn wir dran sind, wählen wir aus der Auslage von 3 Karten eine Karte. Der Gegner wählt eine andere und bauen die in unser Raster ein. Und wir haben 3 Spalten. Die Karte ganz, ganz oben hat quasi einen Effekt, der eventuell ausgelöst wird oder einen Wertungseffekt fürs Spielende und gibt ein Muster an, das wir quasi innerhalb dieses 3x3-Rasters bauen wollen. Wir haben nämlich auf jeder Karte unten 2 Symbole abgebildet und die weiteren Karten schieben wir innerhalb der Spalten unter die Karten drunter. Also die sind so aufgefächert, so kennt man ja aus vielen Spielen, dass man die Symbole noch sehen kann. Und da versuchen wir dann eben bestimmte Muster hinzubekommen. Das ist dann zum Beispiel ein Totenkopf, ein Kelch und dann wieder ein Totenkopf. Und dann schauen wir am Spielende, haben wir unsere Siegbedingung oder unsere Wertungsbedingung erfüllt und kriegen die Punkte und haben wir dieses Totenkopf, Kelch, Totenkopfmuster. Wie häufig haben wir das in unserem Raster? Das können wir, keine Ahnung, 3, 4, 5 Mal, einmal haben und dafür kriegen wir jeweils einen Punkt. Und
genau,
das machen wir quasi für alle 3 Spalten, also die Wertung.
Genau, und interessant und ist, dass die Symbole nicht nur waagerecht, sondern auch senkrecht gewertet werden. Das vergisst man nämlich ganz schnell.
Und überlappend. Das heißt, wenn ich 3 Totenköpfe werten kann und ich habe 4 in einer Reihe, dann zählt das Ganze 2-mal sogar.
Ja, also da gibt es so ein paar kleine Details, aber insgesamt würde ich sagen, ist das ein Spiel, was man locker in 5 bis 10 Minuten spielen kann.
Ja, es ist super simpel.
Es ist von den, wie es aussieht, super simpel und auch übersichtlich, würde ich sagen. Man kommt sehr schnell rein. Und das ist ein Spiel, was ich beschreiben würde in Mist, noch eine Runde, ich möchte es besser machen.
Ja,
oder?
Vor allem bei mir eigentlich.
Ja, Ja.
Ich hab die letzten Male eine Taktik gefahren, die ist leider gar nicht aufgegangen und dann habe ich das Spiel mit 2 Punkten beendet.
Ja, es kann halt super fies sein gegen Ende. Muss man die letzte Karte nehmen? Also alle 18 Karten werden logischerweise ja auch dann verbraucht.
Ja.
Und die letzte Karte kann einen dann doch ein bisschen was zerstören.
Ja,
das
und
muss
die,
man
die
wissen.
Passt eventuell halt überhaupt nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Aber das Schöne bei dem Spiel ist ja, dass man dann sagt, okay, das hat jetzt nur 5 Minuten gedauert, dann machen wir halt nochmal eine Partie. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eins der besseren Budget-Trial-Spiele. Mir hat das echt gut gefallen. Jetzt nicht super gut, dass ich sagen würde, okay, los, importiert euch das. Aber so, dass ich sagen würde, wenn das Frosted Camps rausbringt,
ja, dann holt
gerne.
Euch das. Ich finde auch, es ist ein total netter Absacker und ja, super simpel, super schnell gespielt, nicht viel Regeln, aber dafür dann doch erstaunlich viel Spielspaß und Knobelei, wie man denn da am besten seine Auslage hinlegt.
Ja, vor allem, weil der andere ja dir theoretisch auch die Karten klaut, die du ja brauchst. Und du weißt ja, welche Karten es überall gibt. Gerade wenn du jetzt ein paar Partien gespielt hast, dann kennst du ja viele Kombo-Möglichkeiten. Aber ich sag mal, das zu meistern, finde ich eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob das Spiel jetzt mehr als 10 Partien hält. Muss
ja,
es das?
Glaube,
wir haben jetzt 5 Partien und ich würde es mit einer 7 von 10 bewerten. Ich finde das ein schönes Ding.
Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch so ein Spiel, das legst du in den Schrank und dann holt man das alle 2 Monate mal raus.
Ja, ja.
Und der Vorteil daran ist, dass du halt dann 0 Regeln lernen musst.
Voll.
Also das Spiel ist wirklich nur, du wählst eine Karte und platzierst sie in deiner Auslage und mehr musst du nicht wissen.
Und du kannst das in die Hosentasche mitnehmen, ne?
Also du brauchst keine Regeln quasi lernen.
Ja, ja. Also Frosted Games, falls ihr uns hört, das ist ein Ding, das könnte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Als Button-Shy-Spiel hat mir das echt gut gefallen. Da gab es deutlich mehr Spiele, die mir dann nicht so zugesagt haben. Ich fand's schön clever.
Ja,
aber auch nicht zu herausfordernd.
Mir gefällt's auch ganz gut.
Ja. Kommen wir zu einem Spiel, wo wir jetzt ein bisschen weiter ausholen müssen.
Jetzt kommt das Diskussionsspiel. Wobei eigentlich gar nicht Diskussion zwischen uns, glaube ich.
Nee, zwischen uns gibt es keine Diskussion. Es war einmal der Simon, der durch die Stadt lief und ab in einem Laden war und gesehen hat, es gibt jetzt exklusiv. Moment, der Name ist schon so kompliziert.
Ein Laden, in dem es viele Bücher und auch Spiele gibt.
Ja, genau. Und zwar heißt das Spiel, ihr seid die Jury. Doppelpunkt, 2 Gesichter, Bindestrich, 1 Schuss. Ein knackiger Namen konnte man sich nicht überlegen.
der Name ist schon scheiße.
Spoiler, ich fand das Spiel gar nicht so schlecht. Und ich glaube, du fandst es ein bisschen schlechter als ich.
Mich hat's schon geärgert.
Dich hat's geärgert. Ja, worum geht es denn? Das Ganze ist bei Cosmos erschienen und es basiert auf einem True-Crime-Fall. Und da müssen wir jetzt ein bisschen länger ausholen. Denn schon als ich die Packung in der Hand hatte, kamen bei mir so ein paar Gedanken dazu. Wie ist denn das umgesetzt? True-Crime konsumieren wir beide ja überhaupt gar nicht. Einfach, weil uns das auch zu realitätsnah ist.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube aus ähnlichen Gründen.
Ja.
Also ich habe tatsächlich mal versucht, True Crime zu konsumieren und habe mir eine Zeitschrift gekauft. Ich glaube, es war sogar Zeitverbrechen. Und habe tatsächlich weinen müssen, weil ich das so furchtbar fand. Mhm. Und ich bin da eigentlich nicht zart beseitet. Also ich gucke Krimis, ich lese Krimis und ist auch ganz, ganz schlimme Thriller und was weiß ich, das macht mir überhaupt nichts aus. Aber dieser Zusatz, dass das dann Realität ist und wie das dann, weiß ich nicht, wie das ausgeführt wird und so, das macht mich irgendwie fertig. Das kann ich nicht ertragen.
Ja, wir haben ja auch lange gebraucht, bis wir zum Beispiel Memories of Murder geschaut haben, der auch ein True-Crime-Film ist. Ich glaube, wir haben da andere Gründe, weswegen wir das nicht konsumieren. Also bei dir ist es dann die realitätsnahe Schiene im Sinne von, das geht dir zu nah.
Genau, und weil ich das nicht gut finde, dass das, also wenn das ausgeschlachtet wird.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein Grund, in dem stimmen wir überein.
Genau, und bei mir ist es tatsächlich so, wichtig ist, da gibt es kein richtig und kein falsch erstmal. Ne?
Ja.
Also das ist eine Sache, darüber wird halt heiß diskutiert. Wir haben jetzt in Vorbereitung dessen auch noch umgehört. Ich hab Leute gefragt. Ich kenne auch Leute, die gerne True Crime konsumieren. Mir wurde auch noch so ein 13-Fragen-Video geschickt auf YouTube. Das fand ich auch ganz gut und interessant. Da waren nämlich auch True Crime Podcasts dabei, aber auch eine Kriminologin. Und was ich sagen möchte, ist, es gibt jetzt keine allgemeingültige Sache. Wenn ihr True Crime konsumieren wollt, ist das vollkommen legitim. Wenn ihr, so wie wir sagen, ja, True Crime ist nichts für uns, dann vielleicht eher nicht. Also dann ist okay.
Ja.
Ne? Also ist beides okay. Zuletzt fällt mir zum Beispiel ein, dass wir ja auch Adoleszenz gesehen haben, die Netflix-Serie, die ja auch tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Nee.
Sicher?
Nö. Inspiriert von wahren Kriminalfällen. Also da gibt es keine.
Ja, also schon eher sehr lose.
Sehr lose, genau. Generell kann man sagen, in der Quintessenz, was so die Kritikpunkte, gerade wenn wir es jetzt auch auf das Spiel zurückbringen wollen, sind. In diesem Spiel geht es darum, dass wir Teil der Jury sind. In Amerika gibt es ja das Rechtssystem mit der Jury. Und wir sollen nachher urteilen über einen echten Gerichtsfall, der auch so stattgefunden hat.
Genau.
Ist der Täter schuldig oder nicht?
Genau. Wir fällen das Urteil um Schuld und Unschuld in einem Mordfall.
Ja.
Also auch wirklich jemand, der dann wirklich sehr, sehr lange ins Gefängnis kommen würde. Und wo man, sage ich mal, wo es eigentlich keinen Zweifel geben darf.
Genau, das ist ja sowieso immer.
Ja.
Genau, und bei dem Fall ist es so, es wurde ein junger Mensch erschossen vor einem Nachtclub. Und die Frage ist, steht das in Zusammenhang mit einer Bandenkriminalität? Und war der Täter es? Oder war es eine andere Person? Oder war es vielleicht sogar sein Zwillingsbruder? Denn das ist so der Clou der Geschichte, dass es eben quasi den Täter gibt und noch seinen Zwillingsbruder.
Genau, und im Verlaufe des Spiels, das fand ich war ganz, ganz gut gemacht an sich, denn es war ein Hörspiel. Wir haben quasi die Zeugenaussagen gehört, wir haben die Verhöre durch die Staatsanwaltschaft und durch den Verteidiger gehört. Und das fand ich war ganz gut gemacht. Also, dass man das als Aufnahme hatte, gut vertont und da auch sich selber so ein bisschen bremsen sollte, denn man sollte sich, wenn möglich, die Sachen auch nur einmal anhören, weil man das ja in der Realität auch nur einmal hören würde, so eine Zeugenaussage, und nicht einfach beliebig häufig nochmal reinhören kann. Das muss ich sagen, war ganz gut gemacht. Wir haben dabei quasi dann auch immer so einen Notizzettel, wo wir uns für uns selber dann immer notieren können. Macht jetzt diese Aussage für mich den Angeklagten eher schuldiger oder unschuldiger? Und zwischendurch haben wir nochmal Input von Karten der anderen Jurymitglieder, die so ein bisschen das Ganze nochmal einordnen. Wir dürfen diskutieren anhand von bestimmten Fragen. Und am Ende des Spiels treffen wir eben dann eine Entscheidung.
Genau. Zunächst einmal fand ich an dem Spiel sehr gut, dass wir es gemütlich auf dem Sofa spielen konnten. Ne? Weil es ist ja manchmal so, dass man sich überlegt, boah, jetzt ist so ein langer Tag schon um. Jetzt hat man irgendwie keinen Bock, sich an den Tisch zu setzen und irgendwie was rauszuholen. Und da hat das Spiel, glaube ich, eine gute Kerbe geschlagen. Wir kennen es ja noch von den Echos-Fällen, die es ja auch gibt, wo man ja die Sachen in eine chronologische Reihenfolge bringen musste. Die fand ich ja auch super interessant.
Ja, das war auch richtig gut gemacht.
Da gab es auch noch ein paar neue Fälle, die sollten wir uns vielleicht. Die waren allerdings alle nicht in einer Qualitätsschiene. Also es gab einen Fall, der hat mir richtig gut gefallen, der war so ein bisschen Science-Fiction-Setting.
Mit diesem Chip, ne?
Genau, und dann gab es da aber auch eine mit einer Tänzerin, glaube ich, war es. Den fand ich katastrophal schlecht.
Ja.
Von der Geschichte her fand ich den so hanebüchend und super. Nee, war einfach komisch. Und Hier war es so, wir konnten aber noch weniger, wir mussten noch weniger spielen, in Anführungsstrichen, was jetzt für einige Leute wahrscheinlich auch ein Manko sein wird. Aber wir saßen hier bei uns auf dem Sofa, hatten immer die Zeugenkarte in der Hand, hatten so ein paar Beweiskarten in der Hand, aber konnten laidback wirklich ganz schön und entspannt was spielen.
Genau, und einfach zuhören.
Und das war sehr, sehr schön umgesetzt. Es gab definitiv auch spielerische Schwächen. Und zwar fand ich erstmal, haben wir relativ wenig jetzt miteinander gemacht.
Ja.
Ich fand, dieses eigene Einschätzung war ganz cool, aber da kam jetzt ja keine Riesendiskussion danach auf.
Nee, wir haben es auch meistens sehr ähnlich eingeschätzt.
Ja, natürlich.
Also nicht, das war eigentlich nie so, dass wir gesagt haben, boah, das ist jetzt super schuldig, das ist super unschuldig. Und der Fall war ja auch, oder die Aussagen waren auch so konstruiert, dass die Zeugen immer zum Beispiel erst von der Staatsanwältin und dann vom Verteidiger verhört wurden oder
andersrum. Nicht immer, aber häufig, ja.
Und dass dann ja auch klar war, okay, die Staatsanwältin nach dem Verhör würde man eher Richtung schuldig gehen, beim Verteidiger eher Richtung unschuldig. Oder beides in eher neutral betrachten, weil es überhaupt nicht sachdienlich war.
Ja, und das war einerseits, muss man sagen, man spielt relativ wenig. Also wenn ihr euch jetzt sagt, wir machen jetzt einen netten Pärchenabend und lösen jetzt zusammen den Kriminalfall, ganz ehrlich, dann nimmt ein Magnificum Hidden Games Fall. Das ist was ganz anderes von der Interaktion am Tisch. Das hier ist wirklich 95% bis 97%. Wir hören uns die Sachen an, quatschen minimal vielleicht 1, 2, 3 Minuten drüber. Immer zwischendurch, aber mehr ist es nicht. Und wir haben jetzt, glaube ich, 2 Stunden 20 gespielt, ohne die Diskussionszeit auszunutzen, die wir noch gehabt hätten. Ne?
Dazu muss ich sagen, ich fand, es war auch wirklich relativ lang. Also ich finde, es war mir ein bisschen zu lang auch.
Ich fand es gut, dass es so lang war, weil es sich dann so ein bisschen angefühlt hat wie ein Film. Und weil ich auch gedacht habe, ich habe jetzt auch gut Geld bezahlt, jetzt möchte ich auch Content.
Ja, okay, das kann ich verstehen.
Nein, also zur Vertonung kann man nicht viel sagen, zur Umsetzung schon. Denn was mich extrem geärgert hat, war ein Beweis, beziehungsweise eine Sache in dem Spiel, wir werden das jetzt hier aus Spoilergründen natürlich nicht erzählen, die uns ratlos zurückgelassen hat, weil wir nicht sicher waren, wie ernst das Spiel das jetzt gerade meint. Ist das jetzt wieder zu viel? Ich weiß es nicht.
Ja, ich weiß es nicht.
Also wir haben uns Sachen angeschaut und ich bin nicht sicher, ob das Spiel wollte, dass wir so tief gehen.
Ja, und wir waren uns nicht sicher, ob das mit dem Hintergedanken so produziert wurde, dass man auf diese Idee kommt,
ja,
oder ob das eher so ein bisschen stiefmütterlich produziert wurde.
Genau.
Und das einfach quasi so ein, ja, nicht ein Fehler ist, aber dass es einfach so ein bisschen grob gehalten produziert wurde, ohne jetzt weiter
Zufall,
dazu
blöd,
zu sagen.
Blöd einfach.
Ja, genau, so. Genau, weil man dann vielleicht das nicht so detailgetreu macht.
Und so war es nachher dann leider auch. Da kann man ja sagen. Also entweder haben wir dann.
Nee, war es ja nicht.
Das ist.
Nee, es war ja richtig. Ich hatte das ja angemerkt und es war tatsächlich ja wirklich so.
Nee, eben nicht.
Doch.
Wir haben doch die falsche Auflösung nachher sogar gehabt, deswegen.
Weil du mich die ganze Zeit umgestimmt hast. Nee, es war so, wie ich es gesagt hatte. Ja.
Ich habe doch auf dich gehört.
Nee, hast du nicht. Wir haben dann noch endlang diskutiert und dann haben wir gesagt, okay, also wir glauben nicht, dass es so produziert wurde. Und dann haben wir uns falsch entschieden.
Ja, okay.
Also.
Ja, also das war mir, also es war nicht so ganz klar, ist das jetzt vom Spiel her so vorgegeben oder ist das jetzt zufällig? Und das war in dem Knackpunkt leider ein spielentscheidendes Ding nachher für uns.
Ja, aber das an sich finde ich okay.
Ich fand das
Wir
blöd.
Haben uns halt selber dann so ein bisschen ein Bein gestellt damit.
Ja, aber auch so ein unnötiges Bein und was dann aber auch von der Audiospur, und das muss man nochmal betonen, was von der Audiospur nochmal gestützt wurde und die eine These.
Ne? Genau, von einer, ich sag mal, unabhängigen Quelle.
Ja,
und ist ja das Problem. Also es werden Augenzeugen befragt, es werden Polizisten befragt, es werden Forensiker befragt und je nachdem, was das ist, sind die Aussagen, sage ich mal, ja mehr oder weniger glaubwürdig. Und die Aussage, die wir meinen, kam aus einer dann durchaus doch sehr glaubwürdige
ja,
Quelle, würde man meinen.
Ja, und das ist alles so ein bisschen, wo ich denke, okay, da hätte man vielleicht so ein bisschen Feinschliff nochmal haben müssen, weil es hat nachher mir, also mir persönlich in meiner Spielerfahrung auch 2 Notenpunkte locker gekostet.
Ja, das wirkte halt, finde ich, dann so ein bisschen, also allgemein fand ich, wirkte es ein bisschen sehr in die Richtung konstruiert, dass man halt am Ende des Spiels wirklich nicht sagen kann, zu 100%, okay, ist er jetzt schuldig oder unschuldig.
Genau.
Finde, das war eins auf jeden Fall, wo ich dann das Gefühl hatte, okay, das wirkte jetzt sehr dahin konstruiert, dass man keine, ich sag mal, für sich 100% richtige Entscheidung treffen kann. Und das fand ich aber an vielen Stellen so, dass man das Gefühl hatte, okay, also das, die sagen jetzt eigentlich immer genau das Gegenteil voneinander. Was glaube ich denn jetzt davon?
Ja.
Und ich meine, es kann natürlich sein, dass das jetzt wirklich so nachempfunden ist und dass das wirklich so war.
Nein, nein, es steht dran, dass sie haben es aus dramaturgischen Gründen, haben sie ja die Beweisstücke und die Zeugenaussagen auch abgeändert. Ist ja ganz klar.
Ja, gut.
Und da kommen wir jetzt schon zu dem Knackpunkt, woran mich dieses Spiel, was mir an diesem True Crime Spiel, was mich daran stört. Das eine ist, tatsächlich, ich komme nicht von dem Gedanken weg, dass da ein echter Mensch gestorben ist, ermordet wurde, weswegen auch immer. Wir wissen über das Opfer fast nichts. Also so wirklich fast gar nichts. Eigentlich wissen wir gar nichts. So richtig
null.
Wissen tun
null,
wir
null.
Nichts.
Null.
So, also es wird sich mit dem Opfer nicht beschäftigt.
Und auch und vor allem gibt es am Ende, es gibt eine Auflösung, wie es in der Realität war. Aber auch in dieser Auflösung, wie es in der Realität war, spielt das Opfer keine Rolle.
Überhaupt nicht. Und das ist ja auch so eine, gerade wenn wir uns mit anderen Leuten unterhalten haben, die auch True Crime konsumieren, die sagen auch, es ist schon auch wichtig, dass man auch dem Opfer eine Stimme gibt.
Ja.
Und ich habe eher das Gefühl, ich sympathisiere auch gar nicht mit dem Opfer bei dem Spiel, weil ich ja die ganze Zeit nicht weiß, ist das eigentlich ein Bandenmitglied oder nicht, ne?
Ja.
So, also es wird einfach sehr wenig von dem Opfer erzählt, was ich sehr schade finde. Und da frage ich mich natürlich auch, ist das in Abstimmung mit dieser Familie passiert? Ich weiß es nicht. Man findet dazu nichts. Aber was mich an True Crime am meisten stört und hier in diesem Spiel ist, da ist ein echter Mensch gestorben, da ist eine Familie, die um einen jungen Menschen trauert, um den Sohn, ja. Und dann kommt jemand und designt ein Spiel, ne? Also es ist hier nicht eine Informationsquelle, wie es eine Dokumentation ist oder eine journalistische Aufbereitung, sonst da kommt jemand, der verdient damit Geld aktiv, dass dieser Fall in ein Spiel gepackt wird.
Und was ich da vor allem sehr schwierig finde und was ich auch immer noch nicht gut finde und auch da schon gesagt habe, dass ich nicht weiß, ob ich das gut finde, ist, dass wir da jetzt dann auf dem Sofa sitzen.
Genau.
Und klar, in einem verfremdeten Fall und das ist alles schon ein bisschen her und alles schon geschehen, aber trotzdem sitzen wir jetzt da und entscheiden dann quasi, ja, ist der jetzt für uns schuldig oder unschuldig? Und weiß ich nicht, ich finde, das ist irgendwie seltsam, dass wir quasi unser Urteil so ein bisschen da drüber stellen und einfach das jetzt so aus Entertainment-Zwecken so verwenden.
Jetzt gab's,
das finde ich, find ich komisch.
Also für mich war es auch so, also darf man daran Spaß haben, wenn jemand anders jetzt auch gerade, wenn jemand anders genau so gestorben ist, ist ja die Frage. Ich habe auch einen Input bekommen von jemandem, der gesagt hat, ja, aber auf einer spielerischen Ebene kann man sich ja vielleicht dann nochmal anders hineinversetzen. Ist ja vielleicht nochmal eine andere Aufbereitung.
Ja, aber dafür fand ich sie ehrlich gesagt nicht gut genug.
Genau.
Weil das ist das Problem. Dafür fand ich sie nicht gut genug.
Ja.
Und es wäre was anderes, wenn man das ein bisschen dann vielleicht doch ein bisschen eindeutiger hätte oder wenn man jetzt vielleicht nicht in so einem krassen Fall, wo es um Mord geht, entscheidet, ob jemand schuldig ist oder unschuldig. Und ich finde, das ist schon hart. Und ich finde, das ist ja auch richtig so, dass das bei uns nicht so ist. Also, dass wir da jetzt nicht sitzen vor Gericht und dann in einem Mordfall entscheiden.
Ja.
Das hat ja einen Grund, warum Leute solche Sachen machen, die das können.
Ja, das Problem ist, Also, dass man sich mit dem Stoff auseinandersetzt, ist ja jetzt gerade auch passiert. Also, was das Spiel bei mir ausgelöst hat, sich nochmal mit dem Thema True Crime anders auseinanderzusetzen. Mhm. Ist das etwas, was man positiv dem Spiel anmerken kann? Nein. Also eigentlich nicht, weil das Spiel ist eigentlich genau das Beispiel dafür, dass so etwas sensibler behandelt werden müsste. Viel sensibler. Ich denke nicht, dass das Opfer kriegt keine Stimme. Ich denke nicht, dass die Familien damit einverstanden waren. Das ist ja ein Fall aus Amerika, der ist 2011 passiert, wo ich mir denke, jetzt stell mal vor, dein Sohn ist vor, weiß ich nicht, fast 15 Jahren gestorben und dann kommt dann ein deutscher Spieleentwickler oder ein Spielepublisher und die veröffentlichen jetzt ein Spiel darüber, wie dein Sohn gestorben ist. Beziehungsweise nicht, wie dein Sohn gestorben ist, sondern über den Mörder. Und was ich finde ist, der Mörder hat ja viel, viel mehr Raum bekommen. Du hast ja, also das ist ja auch nicht zufällig so ausgewählt worden, dass Leute gesagt haben, okay, das ist ein Fall, den finde ich interessant. Das ist ein interessantes Verbrechen. Da geht es nicht um Opfer, da geht es nicht um Leid. Da geht es darum, wie raffiniert war denn jetzt der Mörder eigentlich? Vielleicht. Oder war es, oder wie auch immer, ja? Mhm. Wer es auch immer nachher war. Was ist denn das Raffinierte daran? Und das finde ich so ein bisschen perfide. Und das finde ich auch, also ich finde es persönlich pietätslos. Ich finde, das ist, ne, wie gesagt, das ist nur meine Meinung und ich kann verstehen, wenn ihr das anders seht, schreibt uns gerne auch eure Meinung, falls ihr das Spiel schon gespielt habt. Es bleibt nur ein sehr fader Beigeschmack bei mir.
Ja, und ich finde, es braucht keine realen Fälle für sowas. Und da würde ich gerne, würde ich gerne den Fernsehfilm anbringen, den wir geguckt hatten. Wie hieß das denn? Ich glaube Terror, ihr Urteil oder sowas.
Genau, das war ja vor ein paar Jahren
so ein Ding, ein Fernsehfilm. Da gibt's auch eine Gerichtsverhandlung. Das ist ein fiktiver Fall. Und das war richtig cool. Da konnte man sich am Ende quasi auch für schuldig oder unschuldig entscheiden. Und dann gab's auch mehrere Auflösungen sozusagen, beziehungsweise ich glaube, es konnte sogar abgestimmt werden oder sowas. Also
genau, der Film heißt Terror, ihr Urteil von 2016.
Und das war ein fiktiver Fall. Genau. Und das finde ich besser.
Übrigens auch ein sehr guter deutscher Film mal wieder.
Ja, fand ich auch. Das war sehr interessant. Vielleicht ein bisschen überzogen, aber es war sehr interessant. Und ich finde, das hat eine ganz andere Ebene, wenn es fiktiv ist. Natürlich, wenn du jetzt einen fiktiven...
Ganz ehrlich, ich war mehr unter Druck als bei dem Spiel.
Ja, aber
bei Terror war es so, dass ich war angespannt. Ich wollte auch nicht falsch entscheiden, obwohl das ein fiktiver Fall war.
Ja.
Also die Tragweite hängt ja nicht von einem echten Fall ab.
Ja, und was ich sagen wollte ist, es macht einfach einen wahnsinnigen Unterschied. Natürlich, wenn ich jetzt einen fiktiven Mordfall nehme, dann ist auch ein Opfer gestorben. Aber es ist halt fiktiv. Es sind nicht wirklich echte Gefühle dabei. Also vielleicht bei uns echte Gefühle, aber es stehen nicht echte Schicksale im Raum.
Genau.
Und das darf man nicht vergessen, dass das wirklich echte Menschen sind, die irgendwo gelitten haben oder immer noch leiden. Und ich finde das auch tatsächlich... auch gerade im Vergleich zu True Crime Podcasts oder Zeitschriften finde ich das als Spiel dann auch doch noch mal ein bisschen
schwieriger.
Ein bisschen schwieriger, ein bisschen pietätloser, weil das einfach wirklich dann doch noch mal noch mehr Entertainment ist und auch wirklich nur so fürs Amüsieren und halt ein Spiel ist.
Ja, ich glaube, bei Podcasts, also das hörst du dir ja auch deshalb an, weil du darauf Bock hast,
ja,
weil du sagst, ich will mich unterhalten, aber
so ein Spiel,
beim Spiel ist nochmal was anderes.
Draus machen. Und beim True Crime Podcast triffst du auch nicht eine Entscheidung und stellst dich dann quasi so ein bisschen übers Gericht und...
Ja, da hast du die Entscheidung vielleicht auch ein bisschen zu ernst genommen. So ernst
ja,
habe ich sie
nicht
genommen.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde das schwierig. Ich finde das komisch. Mir gefällt das nicht.
Nee, also ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass das Spiel machen wollte, dass wir eine gute Entscheidung treffen können. Das ist so ein bisschen der Punkt.
Ja,
auch.
Genau. Und das,
ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass wir irgendwie Informationen auch vorenthalten bekommen, die wir eigentlich hätten haben müssen als Jury. So, aber die aus dramaturgischen Gründen natürlich nicht da waren. Na, also die Beweise oder auch Nicht-Beweise, die dann gefehlt haben, wo du denkst, natürlich muss man das doch haben eigentlich. Fand ich ein bisschen mau. Ja, vielleicht nochmal als Abschluss auch zu dem Thema, hätte man nicht auch einen fiktiven Fall nehmen können. Ich würde sagen müssen. Ja. Wir sehen bei dem Magnificum Games-Fan.
Oder bei Detective.
Oder bei Detective, auch ein super Beispiel übrigens, dass man sich mit viel Mühe auch einen richtig guten Kriminalfall ausdenken kann. Ja? Da gibt es ja auch Leute, die gute Ideen haben. Ja? Und da frage ich mich, warum passiert das nicht?
Vor allem würde ich ja auch sagen, also da sie ja reinschreiben, sie haben andere Namen verwendet im Fall an sich. Am Ende wird natürlich erzählt, worum um welche Person es geht. Sie haben andere Namen verwendet. Sie haben Sachen ein bisschen angepasst, ein bisschen verfälscht, ein bisschen für den Spielfluss angepasst. Dann denke ich mir, wenn man den Aufwand betreibt, dann hätte man eigentlich ja schon vielleicht sich auch selber was überlegen können.
Ja. Dann, ganz ehrlich, es gibt ja Experten auch in dem Gebiet. Ne? Also die Kriminologin bei 13 Fragen sagte ja auch, dass es sehr viel auf diese Einzelfälle reinzoomt, dass True Crime diese Einzelfälle nimmt, anstatt dass sie mal ein bisschen mehr rauszoomen, um die Konstrukte mehr zu betrachten. Man hätte mit einer Kriminologin einen interessanten Mordfall sicherlich irgendwie konstruieren können, der in irgendeiner Art und Weise auch realistisch ist, aber der keine realen Opfer hat, die davon betroffen sind. Aber es wäre mehr Arbeit gewesen. Sagen wir mal ganz ehrlich, sich eine Geschichte auszudenken und da eine Gerichtsverhandlung drum zu stricken, ist sicherlich aufwendiger, als einen Fall aufzubereiten.
Ja, mag sein. Aber wie gesagt, also es wurde ja im Ansatz zumindest schon verfälschen angepasst. Und dann denke ich, ja.
Also
das hat man ja auch aus einem bestimmten Grund gemacht.
Ich glaube, man möchte ganz klar die True-Crime-Fans ansprechen, sonst wird es ja nicht so dick draufstehen vorne. Ja,
ja. Also so als zusammenfassendes Fazit bei uns leider nicht so gut angekommen, aus vielerlei Gründen. Also einerseits True-Crime-Geschichte, andererseits aber auch das Spiel an sich, das dann zwar gut umgesetzt war, was das Audiomäßige angeht, aber inhaltlich eben auch ein bisschen schwierig und
man hat sich auch ein bisschen manipuliert gefühlt.
Ja, genau. Mhm. Also man hat es, ich weiß nicht. Also und deswegen, ich fand, es ging so lang, weil man war die ganze Zeit eben so, keine Ahnung, was da jetzt Sache ist. Und dann sitzt man da halt 2 Stunden und hört eigentlich die ganze Zeit nur zu, wie die ganze Zeit widersprüchliche Dinge erzählt werden. Und weiß ich nicht.
Aber ganz ehrlich, generell ist ein Konzept zu sagen, wir machen jetzt etwas, was man nicht nur unbedingt am Tisch spielen kann. Wir hätten es auf einer Autofahrt, wäre vielleicht schwer geworden, weil man hat ja doch noch ein paar haptische Dinge, die man anschauen muss. Aber generell zu sagen, man macht ein Spiel, wo man tatsächlich sich wirklich aufs Hören konzentriert. Und man kann das vielleicht auf einer Autofahrt spielen. Also das ist eine Marktlücke. Fände ich cool, wenn man das irgendwie noch füllen könnte.
Ich möchte aber noch als Disclaimer dazu sagen, wenn ihr jetzt sagt, okay, euch stört das nicht. Für euch ist das in Ordnung. Ihr seid True-Crime-Fans. Ich kann das langsam nicht mehr sagen. das ist ja wirklich sehr subjektiv, dass wir so ein Problem damit haben und das pietätlos finden. Und andere Menschen entscheiden da anders drüber. Der Verlag hat da auch anders drüber entschieden. Und wenn das für euch nicht so ist, dann ist das auch in Ordnung. Und wenn ihr sagt, ich finde das Spiel super oder ich will das unbedingt spielen,
go for it. Ja.
Also da ist jeder unterschiedlich eingestellt und das ist auch okay so. Das möchte ich nur sagen. Nicht, dass ihr jetzt das Gefühl habt, wenn ihr das spielt, dann finden wir euch super scheiße. Das ist nicht der Fall. Das ist eine sehr subjektive Meinung. Und es ist ja auch richtig so, dass wir beide da sehr ähnlich denken.
Ne? Ja, und das danke, dass ihr euch unsere Sichtweise hier angehört habt.
Genau, ne? Und vielleicht regt es euch ja auch zum Nachdenken an, aber fühlt euch da jetzt nicht irgendwie verurteilt von uns, nur weil wir das so empfinden.
Nur kleine Randnotiz von meiner Kollegin, die sehr gerne True Crime hört, die sagte auch, dass es auch in der True Crime Szene durchaus auch immer wieder Diskussionen darüber gibt und man sich damit auch kritisch beschäftigt. Wie reißerisch und ne, da gibt's auch riesen Qualitätsunterschiede zwischen wie ist das aufbereitet, wurden die Leute gefragt, die irgendwie beteiligt waren oder nicht.
Ja.
Und was, glaube ich, da wichtig ist zu sagen, dass man da einfach mal drüber nachdenken sollte.
Ja, und wie gesagt, für mich ist einfach das Ganze dann noch in einem Spiel umzusetzen, einfach für mich einen Schritt zu weit in die eher falsche Richtung.
Ja.
Ne? Also, ne, man mag von True Crime, auch von Entertainment True Crime halten, was man mag, aber das Ganze als Spiel finde ich dann doch wirklich nochmal einen Schritt zu weit.
Ja. Gut, ja. Das muss aber jetzt reichen. Das ich meine, die Stimme ist schon ganz...
Genau, das Diskussionsspiel.
Das war das Diskussionsspiel. Schreibt uns gerne mal, was ihr dazu sagt.
Ja, weil, da bin ich auch sehr gespannt.
Wir haben wirklich uns Mühe gegeben. Hier im Vorfeld haben wir so viele Leute gefragt. Ich habe es in Diskussionsgruppen gestellt. Ich habe Leute gefragt, die auch mit Brettspielen wenig am Hut haben. Einfach, um zu wissen... Sind wir da jetzt mit alleine? Und das meiste, was ich zurückbekam, war ein Verständnis dafür, wie wir das sehen. Es war nicht immer eine Übereinstimmung dafür. Es war auch durchaus, ja, kann ich verstehen, sehe ich ein bisschen trotzdem irgendwie anders oder ich kann das mehr abstrahieren oder so. Aber ich sehe deinen Punkt und ich glaube, dass das ja eben nachher auch alles auszeichnet, dass wir Leute auch dazu anregen, nachzudenken. Und vielleicht gibt's ja dann bei Cosmos demnächst ein Spiel, was dann nicht auf True Crime basiert und ein ähnliches Konzept hat. Dann wäre ich tatsächlich auch dabei, wenn man es vielleicht noch ein bisschen an dem spielerischen Feinschliff. Mich hat's nicht gestört, dass man so wenig miteinander gesprochen hat. Ich fand, das war irgendwie entspannt, auch wenn es jetzt kein klassisches Spiel war.
Das war mal abwechselnd.
Nee, aber es war jetzt nicht, ich fand, das war jetzt kein so ein anstrengendes Spiel wie jetzt ein Magnificum-Fall, wo du sehr viel kombinieren musst und jeder kriegt 1000 Beweise und so, was ja auch super cool ist, aber was man jetzt nicht nach einem langen Arbeitstag spielt. Gerne sowas nochmal, mit ein bisschen feingeschliffener und ohne echten Fall und dann wäre ich auch dabei. Also ich fand das Grundkonzept, das hat auf jeden Fall noch Potenzial.
Definitiv, ja.
Gut, dann würde ich sagen, verschieben wir Duell für Cardia um eine Woche. Und ich würde sagen, nach diesem langen Diskussionsbeitrag über das Spiel entlassen wir euch in die Woche und wir hören uns in der nächsten. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.